Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplanter.
Stellen wir uns mal kurz vor, der Iran wäre keine islamische Republik, sondern ein westlich geprägtes Land. Eng verbunden mit den USA und Europa, in stetem Warenaustausch und ein Traumziel für Touristen. Skifahren im Winter, Sonnen im Sommer. Die Frauen tragen Bikini am Strand, es gibt Coca-Cola und McDonald's und massenweise dicke Autos. Tja, so hätte es kommen können. Eventuell. Wenn da nicht Ayatollah Khomeini gewesen wäre. Und wenn der Schah ein fähigerer Mann gewesen wäre. Was war, was ist und wie es dazu kommen konnte. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. Mit dabei natürlich auch.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Da bin ich.
Matthias, klären wir erstmal die Umstände. Khomeini war ein Geistlicher und ein entschiedener Gegner des damals herrschenden Schah Mohammad Reza Pahlavi. Der stammte aus der Herrscherdynastie Pahlavi und kam während des Zweiten Weltkriegs an die Macht. Wie hat Mohammad Reza das Land regiert?
Naja, der Schah, so kennen wir ihn ja hier in Deutschland, herrschte und regierte seit 1941 und zwar sehr autoritär. Er konnte dabei auf die Hilfe durch die USA rechnen und er stützte sich bis zum letzten Tage seiner Regentschaft auf den iranischen Geheimdienst, der jede Opposition mit ziemlich brutalen Methoden im Keim erstickte. Seine Herrschaft begann, wie eben gesagt, mitten im Zweiten Weltkrieg, als britische und sowjetische Truppen das Land besetzt hielten. Der Iran war zwar eigentlich neutral, aber er sympathierte mit den nationalsozialistischen Deutschen und aus der Sicht der Alliierten bestand durchaus die Gefahr, dass nennenswerte Öllieferungen nach Deutschland gelangten. Außerdem hatte der Iran für die Nachschublieferungen der Roten Armee strategische Bedeutung. Eigentlich wollten die Engländer jemand anderen auf den Thron setzen, aber das Parlament in Teheran kam ihnen zuvor und sie vereidigten den jungen Reza Pahlavi zum neuen König.
Und dann ist der Iran aus Gründen auch auf den Seiten der Alliierten in den Krieg eingestiegen und hat doch gegen Hitler gekämpft, bis der Zweite Weltkrieg dann vorbei war. Wie ging es denn danach dann weiter? Welche Rolle hat der Iran denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gespielt?
Also entgegen der Verabredung, die es zwischen den alliierten Kriegsgegnern gab, hatte Stalin die Rote Armee aus dem Norden des Landes nicht abgezogen. Nach wie vor waren also sowjetische Soldaten dort stationiert und Stalin wollte den Einfluss der USA im Iran klein halten und legte es deshalb darauf an, die USA zu provozieren, indem er eben die Rote Armee im Land beließ. Er lenkte erst ein, als der amerikanische Präsident Truman mit dem Einmarsch in den Iran drohte. Der Schah übrigens gewann in diesen Monaten großes Ansehen, weil er den Abzug der sowjetischen Truppen als einen Erfolg seiner beharrlichen Politik verkaufen konnte.
War denn die Religion damals schon so bedeutend, wie sie es heute ist?
Nein, das war sie nicht, weil der Vater von Reza Pahlavi den Einfluss der Religion im Land zurückgedrängt hatte. Er hatte einen streng antiklerikalen Kurs gefahren. Das führte dazu, dass der damalige Ayatollah ins Exil ging, um seinen Protest gegen diese Politik eben auszudrücken. Bald nach seiner Intronisierung ging der neue Schah, also Reza Pahlavi, auf die Geistlichkeit zu und er sicherte ihnen die Unterstützung zu, wenn sozusagen im Gegenzug die religiösen Führer einsehen würden, dass angesichts der Bedrohung durch den weltweit agierenden Kommunismus der Islam ohne den Schutz einer starken Monarchie nicht werde überleben können. Das war so etwas wie ein Agreement, dass beide Seiten damit eingingen.
Wie der Vater, so der Sohn, könnte man sagen, denn auch Schah Pahlavi hat den Ayatollah ins Exil verbannt, nämlich eben jenen Ayatollah Khomeini, der 1964 verhaftet und dann verbannt wurde.
Ja, und zwar nachdem Khomeini in sehr, sehr deutlichen Worten gepredigt hat. In dieser bedeutenden Predigt forderte er, wie so oft auch schon vorher, die Errichtung eines Gottesstaates, in dem die Scharia und der unabänderliche göttliche Wille herrschen sollten. Am 28. Oktober 1964 machte er dann nach Auffassung der iranischen Überwachungsbehörden derart staatsgefährdende Aussagen, dass er schlicht und ergreifend verhaftet wurde. Amerika sei die, sagte er, Quelle unserer Probleme. Israel ist die Quelle unserer Probleme und Israel ist Amerika. Und dann fuhr der Ayatollah fort, dass, Zitat, die Gesetze des iranischen Parlaments illegal sind. Das gesamte Parlament ist illegal. Artikel 2 des Zusatzes zur iranischen Verfassung, nachdem eine Gruppe von 5 Mullahs jedem Gesetz zustimmen müssen, nachdem sie es daraufhin geprüft haben, dass es mit dem Islam übereinstimmt, wurde nicht beachtet. Zitat Ende. Und dann fügte er hinzu, dass diejenigen vernichtet werden sollen, die den, Zitat, Islam und den Koran verraten haben. Also, das war kein kleiner Radikalinski, sondern ein großer.
Wie kam es dann dazu, dass Khomeini Ende der 1970er Jahre als Anführer der Islamischen Revolution in den Iran zurückkam?
Naja, also er hatte in all den Jahren der Verbannung natürlich gelehrt und geschrieben und die Gläubigen standen in engem Kontakt zu ihm. Zunächst lebte er in der Türkei, durfte dann zu Unterrichtszwecken in den Irak übersiedeln und wurde im Oktober 1978 von Saddam Hussein des Landes verwiesen. Anschließend lebte er dann in Paris. In Teheran wurde er als kommunistischer Verschwörer gebrandmarkt, was dazu führte, dass Khomeini wenige Tage später zum Sturz des Schahs aufrief. Im September 1978 rief eine Allianz von Schah-Gegnern zu einem Generalstreik auf, was die Ausrufung des Kriegsrechts nach sich zog. Im September sollen bis zu 15.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Khomeini rief daraufhin die iranische Armee zum Putsch auf. Als er dann aus dem Irak ausgewiesen wurde, machte er sich zum Fürsprecher des entrechteten iranischen Volkes, was ihm internationale Unterstützung insofern brachte, als zum Beispiel die amerikanische Administration unter Jimmy Carter dem Schah die Unterstützung entzog. Und damit nahmen dann die Dinge ihren Lauf.
Und wie sie verlaufen sind, warum es so kam und nicht anders und warum es für uns heute gut ist, all diese Hintergründe zu kennen, das klären wir in dieser einen Stunde History.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Khomeini hat in den etwa 14 Jahren seines Exils an verschiedenen Orten gelebt, nachdem er aus dem Iran verbannt wurde. Nämlich erst in der Türkei, dann im Irak und dann in Paris. Und dann kam der Tag, an dem er zurückkehren konnte in seine Heimat. Veronika von Borries nimmt uns mit in die Straßen von Teheran Anfang Februar 1979.
1. Februar 1979, Paris. Es ist noch dunkel an diesem Morgen, als die Air France-Sondermaschine nach Teheran vorbereitet wird. Draußen wartet die Presse. Großes liegt in der Luft. Schließlich eine Wagenkolonne. Aus einem der Autos steigt ein alter Mann mit weißem Bart und buschigen schwarzen Augenbrauen. Auf seinem Kopf trägt er einen schwarzen Turban. Ein langes Gewand reicht ihm bis fast auf den Boden. Darüber trägt er einen weiten Mantel. Ayatollah Ruhollah Khomeini sieht nicht aus, wie man sich einen Revolutionsführer vorstellt. Aber auf seine Streikaufrufe hören Millionen. Fast 15 Jahre ist Khomeini nicht in seinem Heimatland gewesen. 15 Jahre lang hat er erst aus dem Exil gepredigt. Gegen den Einfluss der USA im Iran, gegen die Reformen des iranischen Autokraten Shah Reza Pahlavi und für einen sozial gerechten Gottesstaat. Und je brutaler und rücksichtsloser das Schah-Regime gegen jede Opposition vorging, desto größer und radikaler wurde die Anhängerschaft des Ayatollah. Jetzt ist sein Moment gekommen. Seit Monaten gibt es riesige Demos in Teheran. Streiks haben das Land lahmgelegt. Vieles davon hat Khomeini aus dem Exil gesteuert. Er hat die Situation so weit eskalieren lassen, dass der Schah und seine Familie das Land verlassen mussten. Trotzdem ist es nicht ungefährlich, jetzt zurückzukehren. Khomeinis Pressesprecher erinnert sich.
Wir hatten gehört, dass unser Flugzeug angegriffen werden könnte. Also nahmen wir internationale Journalisten mit an Bord.
Niemand, nicht einmal die USA, wird es wagen, ein Flugzeug abzuschießen, in dem einige der bekanntesten Reporter der Welt sitzen. So die Hoffnung. Mit an Bord der Maschine ist auch der deutsch-französische Reporter Peter Scholl-Latour. Er hat einen besonders guten Draht zu Khomeinis Umfeld. Kurz vor der Landung drückt ihm ein Vertrauter des Ayatollah einen Umschlag in die Hand.
Der gab mir dann diese Mappe und sagte, sollten wir verhaftet werden oder umgebracht werden, was ja nicht ausgeschlossen war. Nämlich die damalige Regierung in Teheran war ja noch gegen Khomeini eingestellt. Und man wusste nicht, wie die Armee sich verhalten würde. Also wenn uns was passiert, dann verstecken sie das gut. Und wenn uns nichts passiert, geben sie es mir einfach bei der Ankunft. Dann kamen wir an, da standen 2 Millionen Menschen, die jubelten Khomeini zu und sogar die Luftwaffe hatte sich aufgereiht, um ihn zu empfangen.
Was finden die Menschen an diesem alten, erzkonservativen Religionslehrer, der die Demokratie abschaffen und aus ihrem Land einen Gottesstaat machen will, in dem Frauen weniger Rechte haben als Männer und nur verschleiert aus dem Haus dürfen, in dem westliche Musik und Partys verboten sind und wo Kritik am Islam oder Abfall vom Glauben mit dem Tod bestraft werden. Sie alle hoffen auf ein Ende der Diktatur des Schahs. Wie der ideale Staat Iran danach aussehen soll, darüber gibt es keine Einigkeit. Aber Khomeini hat es geschafft, sehr viele verschiedene Hoffnungen, Träume und Unzufriedenheiten zu bündeln. So akzeptieren ihn liberale Studenten genauso wie sozialistische Ölarbeiter und Bauern vom Land. Als er jetzt am Flughafen in Teheran ankommt, ist klar, das alte Regime ist nicht zu halten. Sein Fahrer erinnert sich.
Es waren viel mehr Leute da, als wir erwartet hatten. Wir konnten sie nicht kontrollieren. Sie kamen zwischen uns und die Fahrzeuge der Eskorte. Sie sprangen auf unser Fahrzeug. Man konnte nicht normal fahren. Im Auto wurde es dunkel wie in der Nacht.
Schließlich muss ein Hubschrauber Khomeini vor seinen eigenen Anhängern retten. Offiziell ist Khomeini noch nicht an der Macht, aber dass er vorhat, an die Macht zu kommen, das ist klar. Der Umschlag, auf den Peter Scholl-Latour ein paar Stunden lang aufgepasst hat, enthält den ersten Verfassungsentwurf für die Islamische Republik Iran. Und in einer seiner ersten Reden sagt Khomeini:
Ich werde die Regierung einsetzen, eine Regierung für das Volk. Ich werde die jetzige Regierung ohrfeigen.
Es wird nicht bei Ohrfeigen bleiben. Schüsse werden fallen. Hunderte, wenn nicht tausende Menschen werden hingerichtet. Am Ende wird auch im Iran die Revolution viele ihrer Kinder fressen.
Und bis heute hat die Errichtung einer islamischen Republik im Iran die Welt verändert. Veronika von Borries war das über die Revolution im Iran 1979. Warum wählt man freiwillig einen Führer, der die Lebenssituation für viele Menschen verschlechtert? Einfach, weil seine religiösen und politischen Ansichten radikaler, strenggläubiger sind als die seiner Vorgänger. Um das zu verstehen, müssen wir die Person des Ayatollah Khomeini etwas besser kennenlernen. Und das können wir mit Hilfe von Dr. Katayun Amirpour. Sie ist Professorin für Islamwissenschaften an der Uni Köln und eine der wichtigsten islamischen Intellektuellen in Deutschland. Hallo, Frau Amirpour.
Hallo, guten Abend.
Was wissen wir denn über den Menschen Khomeini?
Wir wissen relativ wenig, obwohl es eine ziemlich gut recherchierte Biografie gibt von Bahr Muin. Der ist im persischen Dienst der BBC tätig. Der hat so ziemlich alles zusammengetragen, was man zusammentragen kann. Aber es ist in der Tat so, dass über das Privatleben von Ayatollah Khomeini nicht so wahnsinnig viel bekannt ist. Also da tut sich die Forschung in der Tat schwer.
Und was ist bekannt?
Naja, es ist zum Beispiel bekannt, dass er wahnsinnig asketisch gelebt hat. Also er hat sich fast nur von Joghurt und Reis und Früchten ernährt zum Beispiel. Dann ist bekannt, dass er sehr abgeklärt war. Also als man ihn zum Beispiel gefragt hat, als er wieder zurückgekommen ist nach Iran, nach vielen, vielen Jahren des Exils, da war er ja in diesem Flieger der Air France und da haben ihn sehr, sehr viele Journalisten begleitet, da hat man ihn gefragt, was empfinden Sie jetzt, dass Sie wieder zurückkommen nach Iran? Und er hat geantwortet, nichts. Ich empfinde gar nichts. Er hat auch sehr, sehr abgeklärt reagiert auf den Tod seines Sohns. Wenige Monate vorher, also auch da hat man sich immer gefragt, was ist das eigentlich für ein Typ, was ist das für ein Mensch?
Wie wurde er dann zu einem religiösen Führer der Iraner?
Nun, ich glaube, er hat sehr stark davon profitiert, dass er im Ausland war. Er ist ja schon ab 1963 ins Exil geschickt worden, zuerst in die Türkei und dann in den Irak. Und er war von all diesen Oppositionsführern. Es gab ja sehr, sehr viele. Es gab sehr viele Menschen, die an der Basis opponiert haben. Es gab sehr viele Führer, die opponiert haben. Aber er war von allen der Unerbittlichste. Und dadurch, dass er im Irak saß, konnte er nun wirklich sehr, sehr viel, so absurd es klingt, mit den Iranern reden. Es wurden Kassetten geschmuggelt von Pilgern, die nach Najaf gingen, was man halt so tut als Schiit. Und dann wurden seine Kassetten in Iran in den Moscheen abgespielt. Und dadurch, dass er dem Zugriff des iranischen Staates entzogen war, konnte er viel, viel mehr Kritik üben und viel härter sein als alle anderen, die in Iran waren. Und dadurch hat er natürlich sehr, sehr stark gewonnen. Ich glaube nicht, dass es seine politischen Theorien waren, die die Leute für ihn eingenommen haben. Er hat 1970, 71 eine Vorlesungsreihe gehalten in Najaf mit dem Titel Der Islamische Staat. Das war in Iran überhaupt nicht bekannt. Die wenigsten haben es verstanden. Es ist auch wirklich eher so eine anti-imperialistische Kampfschrift als die Blaupause für einen Staat. Also die Revolution gemacht haben eigentlich andere mit ihren Ideen. Aber da Khomeini dem Zugriff des iranischen Staates entzogen war, konnte er halt so radikal sein, wie er war. Und seine wichtigste Losung war Schah Bayat Beravat, der Schah muss gehen. Alle anderen haben sich immer noch so ein bisschen auf Kompromisse eingestellt, aber Khomeini war da drin sehr radikal und damit hat er dann wirklich auch die Massen angesprochen.
Das hat er ja dann auch erreicht und der Schah musste gehen. Was wollte er nach seiner Rückkehr dann nach Teheran erreichen?
Naja, das ist relativ schwierig im Nachhinein nachzuvollziehen. Als er in Paris war, das war ja die letzte Station seines jahrelangen Exils, in Neuf-le-Château saß er unter einem Baum und hat mit ganz vielen Journalisten gesprochen und war sehr offen und sehr liberal. Und alle westlichen Journalisten haben ihm das auch so abgekauft. Er hat gesagt, Frauen müssen eine wichtige Rolle spielen in dieser Gesellschaft. Es wird Freiheit geben für die Medien, die Presse kann schreiben etc. pp. Also das hat man ihm ziemlich gut abgekauft. Und man fragt sich bis heute, war das alles Taktik? Oder hat er das am Anfang so gemeint und hat es dann am Ende völlig anders umgesetzt? Als er dann zurückkam nach Iran, hat er ja relativ schnell die eigentlich demokratische Verfassung, die man vorgesehen hat für Iran, die ihm auch zur Unterschrift vorgelegt worden war, in Neuf-le-Château, die hat er dann beiseite geschoben und hat den Menschen, die mit der Ausarbeitung der Verfassung beschäftigt waren, gesagt, sie müssten das alles nochmal überdenken, nochmal komplett anders machen. Und zwar genau so, wie er das sich überlegt hatte in seiner Vorlesung »Der Islamische Staat« aus dem Jahre 1970-71. Also bis heute fragt man sich, war es Taktik oder hat er einfach gedacht, ich bin jetzt so sehr auf der Siegerlinie, dass ich wirklich noch was anderes durchsetzen kann als das, womit ich ursprünglich mal gerechnet habe.
Und wie hat er das dann den Menschen im Iran verkauft?
Naja, es gab eine Volksabstimmung. Da wurde dann sehr, sehr kryptisch gefragt, wollt ihr das alte Regime oder wollt ihr eine Islamische Republik? Daraufhin haben natürlich 90%, wahrscheinlich 97% der Menschen gesagt, wir wollen nicht das alte Regime, wir wollen etwas Neues. Und Islamische Republik hörte sich ja irgendwie gut an. Es war bis dahin nicht gefüllt. Es war überhaupt nicht gefüllt mit Inhalt. Kein Mensch konnte sich was vorstellen unter wie kriegt man das zusammen, Islam und Republik. Aber die Leute haben natürlich gesagt, nee, also was wir garantiert nicht wollen, ist das alte Regime. Und deswegen hat er mit dieser kryptischen Formulierung bei der Volksabstimmung auf jeden Fall die Leute gewonnen und dann wurde ein Rat eingesetzt, der eine Verfassung geschrieben hat. Und bei dieser Verfassung kam dann das heute theokratische herrschende Regime heraus. Und das ist etwas völlig anderes als das, was Khomeini ursprünglich mal abgesegnet hatte in Neuf-le-Château, als er noch im Exil war.
Sagt Professor Katayoun Amirpour. Sie ist eine der wichtigsten islamischen Intellektuellen in Deutschland und hat uns Ayatollah Khomeini etwas genauer erklärt. Danke Ihnen dafür.
Und ich Ihnen.
Matthias, Khomeini hatte einen Hauptgegner, nämlich die USA. Er hat mal gesagt, dass Amerika für alles verantwortlich ist, was schiefgelaufen ist. Und diese Einstellung hat er auch an das iranische Volk weitergegeben. Denn die USA hatten ja auch den verhassten Schah von Persien jahrelang unterstützt. Wie hat sich das Verhältnis der beiden Staaten denn im Laufe der Zeit entwickelt?
Naja, also schlecht wäre wirklich geprahlt. Im Januar 1979 hatten die USA auf der Konferenz von Guadeloupe gemeinsam mit der Bundesrepublik Frankreich und Großbritannien zwar beschlossen, das Schah-Regime nicht mehr zu unterstützen und stattdessen mit dem Ayatollah Kontakt aufzunehmen, aber das nützte wenig. Reza Pahlavi hatte im Januar 1979 das Land verlassen und sich in ärztliche Behandlung gegeben, er war krebskrank. In Teheran aber sollte ihm der Prozess gemacht werden, weswegen der ehemalige Schah dem Wunsch zurückzukehren natürlich nicht entsprach. Das brachte viele Menschen im Iran gegen ihn auf, der Zorn wurde auf die Straße getragen und die entsprechenden Bilder, die gingen natürlich um die Welt und sie signalisierten, seht her, hier ist ein Volk, das sich nicht länger von der westlichen Ideologie drangsalieren lässt. Und zum Beweis stürmten im November 1979 etwa 400 Iraner die amerikanische Botschaft und nahmen mehr als 50 Angestellte als Geiseln. Die Geiselnahme dauerte sagenhafte 444 Tage. Sie beeinflusste den amerikanischen Wahlkampf zwischen Ronald Reagan und Jimmy Carter. Dem wurde eine zu weiche Haltung gegenüber den Mullahs und eine dilettantisch durchgeführte Befreiungsaktion zur Last gelegt. Das war einer der Gründe, warum er gegen Reagan die Wahl verloren hat.
Und dann gab es ja auch noch den ersten Golfkrieg, der 1980 dann begann. Da kämpfte der Irak gegen den Iran. Der Krieg hat 8 Jahre gedauert und Millionen Menschen sind dabei getötet worden. Das war auch wichtig für die Region, oder?
Absolut. Und dieser Krieg begann mit einem Überfall des Irak auf den Nachbarn Iran am 22. September 1980. Saddam Hussein, der den Ayatollah Khomeini ja erst 2 Jahre vorher des Landes verwiesen hatte, wollte die offensichtlich instabile Situation des Nachbarlandes ausnutzen, in der sich der Iran nach der Revolution befand. Also war der Irak 1980 stark, der Iran hingegen mit sich selbst beschäftigt. Manche sagen auch, er sei zerrüttet gewesen, weil es ja viele Millionen Anhänger des Schah-Regimes noch im Land gab. Aber natürlich stand ein anderer grundlegender Konflikt hinter diesem Krieg. Es ging nämlich darum, wer die regionale Hegemonialmacht im Mittleren Osten sein würde. Wer die muslimische Welt damit an entscheidender Stelle anführen würde. Wer die Hegemonie inne hatte, der hatte auch Zugang zum lukrativen Ölmarkt, den man dann kontrollieren würde.
Dieser Krieg, der war ziemlich gnadenlos, oder?
Ja, das war er, das kann man wirklich so sagen. Beide Seiten setzten unfassbar brutale Mittel der Kriegsführung ein. Der Irak beispielsweise mehrfach und über Jahre Chemiewaffen gegen die Zivilbevölkerung. Allein das soll mehr als 40.000 Tote gefordert haben. Und auf der anderen Seite setzte der Iran mehrere hunderttausend Kindersoldaten ein, denen man einen Plastikschlüssel um den Hals hängte, damit sie im Falle ihres Märtyrertodes die Tür zum Paradies aufschließen konnten. 95.000 Kinder haben diesen Krieg an der Front R aber nicht überlebt. Und schließlich brannten immer mal wieder Ölfelder und es wurden andauernd Luftangriffe auf Städte geflogen, deren strategische Bedeutung minimal war. Der Krieg endete übrigens 8 Jahre nach seinem Beginn, ohne Sieger, nur mit einem Waffenstillstand.
War allerdings aber auch erst der erste Golfkrieg von dreien. Danke dir, Matthias.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben ja eben schon ein bisschen von Matthias gehört, wie es dann weitergegangen ist, nachdem Ayatollah Khomeini wieder in den Iran zurückgekehrt war. Aber bisher ging es da nur um außenpolitische Dinge, um das Verhältnis zu USA und dem Krieg gegen den Irak. Wie hat sich der Iran selbst entwickelt, nachdem Khomeini an die Macht gekommen war? Das bespreche ich jetzt mit Dr. Arash Zaini. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Iranistik der FU Berlin. Hallo, Herr Zaini.
Hallo.
Welche politischen Ziele hat der Iran nach der Revolution im Mittleren Osten verfolgt?
Ich glaube, dass die Revolution hauptsächlich historisch bedingt war und dass sich die neuen politischen Ziele aus dieser historischen Sicht heraus interpretieren lassen. Und zwar glaube ich, dass die Revolution des 1979 hauptsächlich versuchte, Konflikte, die aus dem 18. und 19. Jahrhundert hervorgegangen waren, zu lösen. Diese Konflikte kann man im Prinzip unter dem Stichpunkt Verwestlichung darstellen. Die Dynastie, die vor der Pahlavi im Iran geherrscht hat, von 1779 bis 1925, die Qajaren, waren intellektuell diejenigen, die den Weg der Revolution geebnet haben. Und zwar geht es dabei hauptsächlich darum, dass die Machthaber sozusagen im Iran immer wieder versucht haben, den Iran zu modernisieren. Aus diesen Versuchen, die Gesellschaft zu modernisieren und auf den neuen Weg zu bringen, gingen bestimmte Konflikte hervor. Und die normalerweise unter dem Stichwort Verwestlichung zum Beispiel wahrgenommen werden, bis heute noch.
Das heißt, es gab eigentlich gar keine wirklichen politischen Ziele, sondern es waren tatsächlich die historischen Ziele, das Land wieder zu einem religiösen Staat zu machen?
Genau, man versuchte sozusagen die eigenen traditionellen Werte zu retten. Die Modernisierung wurde sozusagen als ein Weg gesehen, die westlichen Mächte, die auch teilweise eben als Kolonialherren im Iran aufgetreten waren oder in der Region, in das Land zu lassen. Aus diesem Konflikt heraus, wo die Geistlichen einen gewissen Machtverlust befürchteten, haben sie dann sozusagen immer wieder mit den Machthabern Konflikte gesucht. Und das Resultat war dann im Prinzip die Idee der Herrschaft des Rechtsgelehrten. Eine Idee, die von Khomeini 1970 in einer Vortragsreihe entwickelt wurde.
Es hat aber ja im Vorfeld der Revolution auch Menschen gegeben, die mit diesem Leben relativ zufrieden waren. Die Opposition war relativ breit gefächert. Wurde die in irgendeiner Art und Weise integriert?
Die Opposition wurde weitestgehend nicht integriert, beziehungsweise man sollte im Iran auch die Opposition nach verschiedenen Kategorien aufteilen. Die Opposition, die die Machtherrschaft der Geistlichen oder des religiösen Führers in Frage stellt, wurde nie integriert. Es gibt aber innerhalb des Machtgefüges sozusagen viele verschiedene Gelehrte, die Interpretationen des Führers oder anderer Stellen immer wieder in Frage stellen. Und da gibt es auch sehr Konflikt und Austausch. Es darf allerdings nicht zu einer grundsätzlichen Fragestellung kommen.
Welche Folgen hatte dann der Irak-Iran-Krieg für den Iran und für die Menschen im Iran?
Dieser Krieg, der ungefähr 8 Jahre gedauert hat, war natürlich verhängnisvoll für den Iran, weil es zu einem großen Menschenverlust kam. Die Zahlen, wie viele Menschen im Iran-Irak-Krieg das Leben verloren haben, sind nicht ganz klar. Aber wir können mit in etwa 300.000 Toten auf der iranischen Seite zählen. Und das ist natürlich für jedes Land immer eine Katastrophe. Auf der anderen Seite war Iran nach der Revolution und während des Krieges wirtschaftlich sowie politisch international isoliert und hat sozusagen einen aus der inneren Sicht gesehen einsamen Krieg geführt. Das war, wie gesagt, politisch und wirtschaftlich für Iran sehr, sehr schwierig zu verkraften. Auf der anderen Seite hat es teilweise das Volk ideologisch sozusagen geeint, weil man einen gemeinsamen Feind hatte, gegen den man jetzt kämpfen musste.
Sie haben gesagt, der Iran war isoliert. Wie war denn das Verhältnis zu den Nachbarstaaten in der Region nach der Revolution?
Der Iran ist seit der Revolution schon immer ein isolierter Staat gewesen. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist Iran international isoliert. Das heißt, jede Kooperation mit Iran ist für die anderen Staaten immer ein Punkt, der nicht leicht genommen wird. Auf der anderen Seite ist Iran von verschiedenen islamischen Staaten umgeben, die teilweise die ideologischen Ziele des Irans nicht verfolgen und sich teilweise dadurch auch bedroht sehen. Die Länder, wo mehrheitlich Sunnis leben oder auch das Machtgefüge der sunnitischen Auslegung des Islams folgt, die sehen sich durch den Iran teilweise bedroht und vermeiden eine Kooperation mit Iran. Iran hat allerdings in den Konflikten, die in der Region stattfinden, seit mehreren Jahrzehnten immer wieder Gelegenheiten gesehen, um sich selbst zu etablieren, sei es in der Form, anderen Muslimen zu helfen oder sei es in der Form, dass man einfach versucht, mit diesen Punkten des Konflikts einen Machteinflussbereich zu erweitern. Aber alles in allem bleibt der Iran weitestgehend isoliert.
Sagt Dr. Arash Zaini, wir haben darüber gesprochen, wie es innenpolitisch weitergegangen ist mit dem Iran, nachdem Ayatollah Khomeini dann an die Macht gekommen ist. Danke Ihnen.
Gerne, danke schön.
Außenpolitisch ist der Iran heute ziemlich isoliert. Das hat sich durch das Atomabkommen mit dem Westen zwar etwas gebessert, aber das ist ja nicht unumstritten. Und US-Präsident Donald Trump hat es ja auch schon wieder aufgekündigt und Sanktionen verhängt. Das mag für einen Staat alles irgendwie zu verkraften sein. Aber wie geht's den Menschen, die in diesem Staat leben, die ganz normalen Bürger? Bespreche ich mit Karin Senz. Sie ist ARD-Korrespondentin in Istanbul und damit auch zuständig für den Iran. Hallo Karin.
Hallo.
Ist der von Ayatollah Khomeini begründete Mullah-Staat heute bei den Iranerinnen und Iranern noch immer gewollt?
Also man kann das jetzt nicht wirklich an Zahlen festmachen, so eine Art Sonntagsumfrage, wie wir das ja aus Deutschland kennen, die gibt's im Iran nicht. Die Regierung macht das ganz gerne an Wahlergebnissen fest und verweist auch immer wieder auf Pro-Regierungsdemos und sagt also, es gibt natürlich durchaus noch eine große Unterstützung für uns. Tatsächlich ist es auch so, dass natürlich auch viele Menschen im Iran hinter diesem Staat stehen, vor allem welche, die eben von diesem Regime auch profitieren. Beispielsweise natürlich Regierungsmitglieder, aber auch Mitglieder des Militärs, religiöse Organisationen. All die unterstützen diesen Staat, weil sie davon profitieren. Wie? Beispielsweise indem sie Wohnungen bekommen, einen Dienstwagen bekommen, indem Familienmitglieder auch mal mit einem Job versorgt werden. Also Vetternwirtschaft wird auch im Iran ganz groß geschrieben. Und dann haben wir beispielsweise eben auch Menschen aus der Wirtschaft, die davon profitieren, dass der der Iran so abgeschottet ist. Warum? Weil sie mit ihren eigenen Firmen eben dadurch mehr Geschäfte machen können, indem sie überhaupt keine ausländische Konkurrenz im Land haben. Und dann haben wir noch die Hardliner, die auch gegen diesen Atomdeal mit den USA waren, die sich natürlich dadurch jetzt auch bestätigt fühlen. Und dann gibt es viele Menschen, die dem Mullah-Regime einfach auch passiv gegenüberstehen. Die haben die Revolution vor 40 Jahren miterlebt. Die haben den Krieg mit dem Irak miterlebt. Die haben einfach schlicht jetzt Angst vor unsicheren Zeiten, Angst davor, dass vielleicht durch einen Regimewechsel alles nochmal schlimmer werden könnte. Deswegen halten die sozusagen einfach nur die Füße still und hoffen, dass sich einfach erstmal nur nichts verschlechtert. Aber es gibt natürlich, und das ist auch eine sehr große Gruppe, Menschen im Iran, die unter dieser wirtschaftlichen Situation vor allem auch leiden, sind vor allem junge Menschen, aber auch die Menschen, die sehen eben, wie frei man im Ausland beispielsweise leben kann, wie welche Karrieren man machen könnte, wenn der Iran nicht so abgeschottet wäre. Und all das führt dazu, dass auch viele junge Iraner das Land verlassen, weil sie für sich in diesem Land keine Zukunft sehen. Frauen aber auch, die eben diese Kleiderordnung satt haben, die es satt haben, ständig mit Kopftuch rumlaufen zu müssen, die beispielsweise auch nicht in Fußballstadien dürfen. Also auch das sind Menschen, die diesen Staat überhaupt nicht unterstützen, weil sie eben auch in den sozialen Medien von so einem freien Leben sehen und das gerne auch selber leben würden.
Du hast eben die Wahlen angesprochen. Da wird ja auch oft kritisiert, dass die manipuliert werden.
Es ist auf jeden Fall mal klar, dass gerade in Wahlkämpfen es keine Chancengleichheit gibt. Es ist zum Beispiel so, dass vorgeschlagene Bewerber um ein Amt, um ein Mandat beispielsweise teilweise gar nicht zugelassen werden. Also schon allein an dieser Stelle, schon bevor es überhaupt zur Wahl kommt, ist eben auch keine Chancengleichheit bei Wahlen im Iran oft gegeben.
Ich habe in der Anmoderation schon gesagt, die USA haben wieder Sanktionen gegen den Iran verhängt und das Atomabkommen aufgekündigt. Die Europäische Union, Russland und China halten daran fest. Was bedeutet das denn für die soziale Lage im Land?
Erstmal ist es so, dass viele ausländische Unternehmen das Land verlassen haben. Also wenn wir in Deutschland zum Beispiel gucken, Wirt ist so ein Traditionsunternehmen. Wir haben uns mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Wirt unterhalten, der schlicht und einfach seinen Job verloren hat. So geht es nicht nur dem einen, so geht es eben vielen. Auf der anderen Seite hören wir aber auch, dass diese Unternehmen nicht ganz raus sind aus dem Iran, sondern in Anführungsstrichen nur das Türschild abgeschraubt haben, weil alle erstmal hoffen, dass sich die Zeiten ja vielleicht doch nochmal ändern, man doch da eventuell nochmal Geschäfte machen könnte. Geschäfte insofern dürften Unternehmen machen, die nicht gleichzeitig mit den USA Geschäfte betreiben, denn die sind ja eben von den Sanktionen der USA auch betroffen. So, warum klappt es trotzdem nicht? Weil die USA eben auch den Geldtransfer extrem eingeschränkt haben. Das heißt, ein deutsches Unternehmen beispielsweise, das eben jetzt mit den USA nichts am Hut hat, beispielsweise Medizingeräte in den Iran liefern möchte, hat das Problem, dass seine Waren nicht bezahlt werden können, weil kein Geldtransfer mehr stattfindet. Also man kann nicht einfach mal eben etwas überweisen. Das heißt, im Moment ist ganz schön viel Bargeld zwischen dem Ausland und dem Iran unterwegs. Und das geht eben nur bis zu einer gewissen Summe, was man da transportieren kann. So, das ist der eine Punkt, der den Iran sehr stark wirtschaftlich trifft. Dann ist es eben so, dass auch viele Güter einfach nicht mehr in das Land kommen. Der Schwarzmarkt boomt, aber dadurch werden bestimmte Güter auch extrem teuer. Manche Sachen werden auch einfach nicht mehr verkauft. Wir haben uns mit einem Klavierverkäufer unterhalten, der gesagt hat, ich verkaufe die Klaviere nicht mehr, unter anderem, weil ich keine Ersatzteile mehr aus dem Ausland dafür herbekomme. Und dann macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr, meine Artikel auch zu verkaufen. Was hat es auch für einen direkten Effekt auf die Menschen, wenn wir zum Beispiel auf Medikamente gucken aus dem Ausland, die nicht mehr ins Land kommen, schwer zu kriegen sind, extrem teuer geworden sind. Und der Gesundheitsminister ist erst vor kurzem zurückgetreten, weil sein Ressort, sagt er, viel zu wenig Geld bekommt. All das sind Dinge, die den Menschen extrem zu schaffen machen. Also wir haben steigende Arbeitslosigkeit, die Währung im Iran ist massiv im letzten Jahr abgerutscht. Die Waren werden extrem viel teurer. Die Iraner helfen sich jetzt irgendwie gegenseitig, um über Wasser bleiben zu können. Also man hat irgendwie die Familie, die eventuell noch irgendwo Geld hat, dass man sich da sozusagen gegenseitig versorgt. Man setzt aber auch wieder auf Eigenversorgung an dieser Stelle. Man muss wissen, dass die Iraner natürlich auch krisenerprobt sind, was solche Situationen angeht, denn sie leben ja seit Jahren mit Sanktionen.
Gibt es denn da irgendeine Revolution, irgendeine Opposition gegen das Regime im Iran?
Also wenn wir uns erinnern, wir hatten ja vor einem Jahr so eine Welle an Demonstrationen auf den Straßen des Iran. Das waren aber erstmal nicht unbedingt regimekritische Demonstrationen, sondern vieles richtete sich auch da schon gegen die wirtschaftlich schlechte Lage. Es waren auch keine, sage ich mal, Revolution oder keine Demonstrationen der Elite, der Intellektuellen, sondern es waren vor allem arme Menschen, die da auf die Straße gegangen sind. In Anführungsstrichen auch welche, die einfach nicht mehr viel zu verlieren haben. Es gibt immer wieder auch Demonstrationen im Land, aber die sind sehr verteilt. Also es gibt nicht eine große in Teheran, sondern es gibt sehr viele kleine in vielen Städten. Das schwappt auch mal wieder hoch. Sind übrigens nicht nur Demonstrationen gegen die wirtschaftliche Lage. Es sind zum Beispiel auch Demonstrationen gegen Umwelt, denn wir haben eine extreme Wasserknappheit, also gegen Umweltsünden. Wir haben eine extreme Wasserknappheit im Land. Auch das macht den Menschen extrem zu schaffen. Und natürlich kennen wir auch alle das Bild der Frau, die ihren weißen Schleier abgenommen hat. Also auch Frauen gehen immer wieder mal auf die Straße, haben beispielsweise eben auch dafür demonstriert, dass sie ins Fußballstadion rein dürfen. Also auch solche Dinge erleben wir. Allerdings werden diese Demonstrationen auch sehr schnell vom Regime verunglimpft und da hat Trump sozusagen dem Regime auch immer wieder gerne in die Hände gespielt, indem er gesagt hat, das ist toll, dass es diese Demonstrationen gibt, er unterstützt das und schon kommt das Regime und sagt, diese Demonstrationen, diese Demonstranten wurden vom Ausland angestiftet. Also so schnell kippen diese Dinge, so schnell bringen sich Demonstranten auch im Iran in Verruf. Die aktivste iranische Oppositionsgruppe sind die Volksmujahedin und die haben auch jahrzehntelang eine ganz gute Lobbyarbeit im Westen geleistet, dadurch viele Fürsprecher auch gefunden. Allerdings, Kritiker schreiben ihr schon durchaus auch eine sehr zweifelhafte Rolle zu, inwieweit die denn tatsächlich auch demokratisch sind. Und sie werden von der aktuellen US-Regierung unterstützt. Und bei den USA ist es ja so, dass man da auch sagt, naja, geht es den USA mit all diesen Sanktionen denn tatsächlich nur darum, jetzt den Iran außenpolitisch in seine Schranken zu weisen und sozusagen für mehr Meinungs- und Pressefreiheit, auch Redefreiheit im Land zu sorgen? Oder geht es den USA vielleicht auch um einen Regimewechsel, vielleicht mit den Volksmujahedin, auf die man dann eben auch mehr Einfluss hat? Also sprich, da gibt es sehr viele Fragezeichen auch bei dieser oppositionellen Gruppe und dementsprechend stehen auch viele Iraner den Volksmujahedin schon durchaus kritisch gegenüber. Also mit einer geschlossenen oppositionellen Gruppe, die da etwas bewirken könnte, sieht es nicht allzu gut aus, wenn man sich den Iran anguckt im Moment.
Sagt Karin Senz, sie ist Korrespondentin für die ARD und unter anderem für den Iran zuständig. Danke dir für die Information.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Matthias, wir haben ja eben schon ein bisschen über die heutige Lage im Iran gesprochen. Es sieht ja so aus, als würde sich der aktuelle Staatspräsident zumindest ein bisschen wieder auf die anderen Völker zubewegen, oder?
Naja, das scheint so. Also wenn man nach wie vor auch Unstimmigkeiten feststellen kann über den Zustand des iranischen Atomprogramms. Die USA sind ja aus dem entsprechenden Abkommen gegen dieses Atomprogramm ausgestiegen. Der momentane Staatspräsident Hassan Rouhani gibt sich nach außen gemäßigter und insofern natürlich auch sympathischer. Aber ganz ehrlich, mir ist dieser Gottesstaat vollkommen suspekt. Da wird Politik nach dem Koran gemacht. Bei allen Entscheidungen hat der oberste religiöse Führer das Sagen. Derart herbeigeführte Entscheidungen folgen göttlichen Instruktionen, die man glauben kann oder eben auch nicht. Aber beweisen und damit auf ihre Richtigkeit überprüfen kann man sie auf gar keinen Fall.
Das verstehe ich. Und es ist wahrscheinlich für uns auch einfach schwer, das wirklich zu verstehen, weil Religion und Politik bei uns ja getrennt werden. Aber es gibt ja auch hier bei uns einige Menschen, die so sehr an das glauben, was in ihrer Religion niedergeschrieben wurde, dass sie danach dann leben. Also wenn die Menschen im Iran das, was im Koran steht, als die einzig göttliche Wahrheit anerkennen, dann ist es doch vielleicht sogar logisch, den Glauben oder die Religion zur Grundlage der Politik zu machen.
Ja, wenn du dich nur mit dir und nur mit deinem Land beschäftigst, dann mag das noch angehen. Aber es gibt viele Völker und Staaten auf der Erde und die müssen Entscheidungen eines anderen Staates auch nachvollziehen oder zumindest auch nach gleichen Kriterien beurteilen können. Mit einer auf dem Koran basierenden Politik haben die meisten anderen Staaten aber, sagen wir mal, ein Verständnisproblem. Ich erwarte von Politik, dass sie vernunftgesteuert ist, dass ihre Entscheidungen nachvollziehbar sind mit Daten und Fakten, die einer Überprüfung standhalten. Ich will Argumente abwägen können und keine Glaubenssätze vorgesetzt bekommen. Wenn ein Politiker darüber hinaus so etwas wie einen persönlichen Kompass braucht, dann ist Religion oder der Glauben vielleicht ein wirklich geeignetes Instrument. Aber dieses Instrument taugt sicher nicht zur politischen Gestaltung eines derart großen und bedeutenden Landes, wie es der Iran ja zweifellos ist.
Eventuell tut sich ja tatsächlich langsam was im Iran. Immerhin durften letztes Jahr zum ersten Mal seit 30 Jahren Frauen bei einem Fußballspiel zusehen. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber immerhin, viele Kleinigkeiten können ja auch was verändern. In der nächsten Sendung sprechen wir über den Tag der Verliebten, den Valentinstag, und ein brutales Verbrechen, das an diesem Tag stattgefunden hat. 1929 haben in Chicago Mitglieder einer Gang mehrere Mitglieder einer rivalisierenden Gang brutal niedergeschossen. Drahtzieher des Massakers soll Al Capone gewesen sein, einer der berüchtigsten Verbrecher der USA. Das in der nächsten Sendung. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.